Eine Stille, die nicht stimmt. Früher Morgen in St. Petersburg, Florida. Sommerlicht liegt auf einer Fassade, das Treppenhaus riecht nach Wachs und Frische. Eine Vermieterin steht vor einer Tür, in der Hand ein Einwurf, der noch weggetragen werden soll. Das Telegramm knistert in der Wärme. Der Türknauf ist warm, sagt sie später. Nicht heiß wie ein Ofen, aber warm wie der Rücken einer Lampe, die die ganze Nacht leise gearbeitet hat. Drinnen. Ein Sessel oder das, was von ihm übrig ist. Wo ein Mensch gesessen hat, liegt Asche. Die Form ist keine Form mehr, eher eine Insel mit einem dunkleren Rand am Teppich. Fettig, als hätte Hitze einen Schatten hinterlassen. Die Wände sind nicht verrußt, die Decke nicht geschwärzt, die Fenster nicht geplatzt. Ein Pantoffel steht an einer Stelle, die nicht in die Szene passt. Nebendran ein Rest von etwas, das einmal ein Fuß war. Es ist nicht der große Zimmerbrand, der alles frisst. Es ist ein kleiner, der lange gearbeitet hat. Und es ist die Frage, die lauter ist als jedes Feuer. Wie kann ein Mensch so vollständig verbrennen, wenn der Raum kaum mitbrennt? Dahinter sitzt eine zweite, die wir nur ungern laut aussprechen. Gibt es Flammen, die in uns beginnen? Willkommen bei Radio Obscura. Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das Unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was bleibt. Mein Name ist Tim.
Ich bin Svea.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht es um den Mythos spontane Selbstentzündung. Hast du davon schon mal gehört?
Den Begriff ja, aber ich habe ehrlich gesagt trotz dessen gar keine Ahnung, was es bedeutet.
Vielleicht anlocken wir jetzt eine neue 4 in deinem Leben, aber...
Oh nö.
Jetzt nehmen wir einfach mal an, man könnte tatsächlich aus diversen Gründen einfach von innen heraus anfangen zu brennen und sterben. Wäre das ein Tod, den du angenehm findest oder wäre das etwas, wovor du Angst hättest, wenn das möglich wäre? Oder glaubst du, es wäre etwas, was so selten passiert, dass es statistisch völlig unmöglich wäre, dass du einfach anfängst zu brennen?
Dafür müsste ich schon wissen, also irgendwelche Umweltfaktoren muss es doch dafür geben, oder? Kann das, oder redest du jetzt wirklich von, ist alles normal und ich würde einfach anfangen zu brennen?
Ja, ich kann jetzt noch nicht so viel vorweggeben.
Okay. dann würde ich erstmal so antworten, ich habe tatsächlich letztens mit einer Freundin drüber geredet, ob wir, wenn wir so qualvoll sterben müssten, ob wir lieber ertrinken oder verbrennen würden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass ich lieber verbrennen wollen würde. Von daher würde ich sagen, natürlich hätte ich Angst davor, was ist das für eine blöde Frage. Aber nee, ich würde jetzt nicht durch den Alltag laufen oder werde auch hoffentlich nicht nach dieser Folge durch den Alltag laufen und davor Angst haben.
Also ich bin ja zumindest beruhigt, dass dann einfach nur du verbrennen würdest, wenn das jetzt passieren würde und nicht meine Wohnung, weil ich habe echt niedrige Decken.
Wow, so weit sind wir schon in unserer Beziehung. Ne?
Ja. Ja, dass wir uns schöne Tode wünschen gegenseitig, das ist doch voll nett. Nein, genau. Das ist eine sehr spannende Frage. Lieber verbrennen oder ertrinken? Aber ich glaube, ertrinken, wenn ich das Prinzip richtig verstehe, ist es ja so, dass du so lange dagegen ankämpfst, bis du irgendwann einatmest und das Wasser dann in deine Lunge kommt. Und ich glaube, das tut ziemlich weh. Und beim Verbrennen, glaube ich, ist dein Schmerz irgendwann so hart, dass du sofort ohnmächtig wirst vor Schmerz. Und dann ist es wahrscheinlich wirklich angenehmer als der ewige Kampf dagegen, nicht einzuatmen oder nicht Wasser zu schlucken. Ja, aber wir sind ja beim Thema Verbrennen. Nach Mayhem, der nächste Fall, der mit Tatorten zu tun hat, also das, was vielleicht unter das Genre True Crime fällt, auch wenn es kein richtiges Verbrechen ist, sondern vor allem ein Mysterium oder vielleicht auch nicht. Das finden wir jetzt heraus. Weiter geht's. Mary Hardy Reeser ist 67, verwitwet, neu in der Stadt, näher beim Sohn, der als Arzt arbeitet. Die Adresse? 1200 Cherry Street, NE, steht später in den Akten und Rückblicken, weil sie den Ort markiert, an dem eine Erzählung den Sprung von der lokalen Notiz zum Mythos geschafft hat. Am Abend vor dem Fund ist Besuch da gewesen. Mary ist müde, sie nimmt Sedativa. Eine Zigarette gehört zu ihren Gewohnheiten. Ihr Nachtkleid ist aus den Kunstfasermischungen, die in den frühen 50er Jahren üblich werden. Bequem, pflegeleicht, nicht dafür gemacht, Schwelbrand zu verhindern. Der Morgen danach beginnt mit einem Detail, das hängen bleibt. Eine warme Klinke. Warm ist kein Beleg, es ist ein Eindruck. Aber Eindrücke sind in solchen Fällen der Anfang einer Kette. Die Polizei betritt die Wohnung. Kein Chaos, keine durchgezogene Rußschicht, kein verbrannter Vorhang, der die Geschichte beschleunigt hätte. Stattdessen ein zerstörter, gepolsterter Sessel. Ein Teppich mit einem dunklen, wachsigen Areal. Auf Kniehöhe verformte, aber nicht verbrannte Kunststoffe. Wenig Spuren höher oben. Aus dem, was von einem Körper übrig ist, lässt sich kein Gesicht mehr ziehen. Es gibt Asche, feine Knochenreste, den erwähnten Fuß mit Hausschuh und einen Geruch, der von heiß gewordenen synthetischen Fasern und verbranntem Fett erzählt. Wer Brände aus Filmen kennt, reibt sich an diesem Bild. Wer Brände aus Berichten kennt, bleibt daran hängen. Nicht, weil es Magie verspricht, sondern weil es gegen Intuition geht. Genau darum wird dieser Fall in Zeitungen abgedruckt, in Sammlungen aufgenommen, später in Fernsehdokumentationen gezeigt werden. Weil er einfache Antworten schlecht verträgt und komplizierte Antworten unsentimental macht. Damit ein Fall nicht zur Maske gerinnt, braucht er eine Person. Mary Reaser ist nicht das Synonym für ein Phänomen, sie ist eine Frau mit Gewohnheiten. Sedativa helfen ihr beim Schlafen. Sie raucht, der Sohn schaut vorbei, der Abend verläuft ruhig. Man verabschiedet sich. Nichts von dem ist spektakulär. Genau deshalb verdient es Beachtung. Spektakuläre Brände folgen selten auf spektakuläre Stunden. Der Vorabend ist der Ort, an dem viele Erzählungen zu früh abbiegen. Dort, wo ein Mythos gerne abhebt, kann man oft nüchterner bleiben. Was ist also gesichert? Dass Mary sediert war. Dass sie rauchte. Dass sie allein war, als man ging. Dass der Brand im Bereich eines Sessels begann, in dem man sitzt, raucht, schläft und wegnickt. Wer diese Dinge hintereinander legt, erhält keine Sensation, sondern eine Unfallskizze. Aber Unfallskizzen erklären besser als Schlagzeilen. Es ist nicht unromantisch, wenn man es so erzählt. Es ist respektvoll, weil es der Person nicht nachträglich einen übernatürlichen Abgang verpasst, den sie sich nicht ausgesucht hätte. Der Sessel ist der Mittelpunkt. Polster und Bezüge sind zerstört. An der Stelle, wo Rückenlehne und Sitz zusammenkommen, wirkt das Material zu Staub gesiebt. Der Teppich zeichnet einen Kreis, der nicht exakt ist, aber als Grenze taugt. Innen dunkler, fettiger, außen normaler. An Möbeln in gewisser Entfernung sieht man Wärme. Kunststoff, der weich wurde, sich verzog, als wäre Zeit über ihn gegossen worden. Höher an der Wand, vergleichsweise wenig Ruß. Keine großen Schwelspuren, kein Hochziehen des Brandes, wie man es aus Wohnungsbränden kennt, die Luft im Raum in eine Fackel verwandeln. Zwischen Asche und Teppich finden Ermittler etwas, das Berichten seit Jahrzehnten den Ton gibt. Wachsige, sichtlich fettige Reste. Sie passen zu der Vorstellung, dass Körperfett unter anhaltender Hitze schmilzt, in Fasern sickert, dort als Brennstoff dient und den Brand am Boden hält. Das Bild vom kleinen Feuer täuscht. Klein in Höhe, groß in Dauer. Wer in Brennwerten denkt, weiß, wie das zusammengeht. Wer in Flammen denkt, wundert sich. Es gibt keine Spuren von Benzin oder Kerosin. Es gibt keinen Stecker, der in einer Pfütze aus Funkenwörtern liegt. Was es gibt, eine Konstellation. Brennbare Kleidung, Polster, die saugen können, ein Körper mit Fettanteilen und eine Zündquelle, die unauffällig ist. Die Glut einer Zigarette. Eine Umgebung, die wenig Luftzug bietet. Fenster zu, Türen zu. Die Summe ist kein Wunder, sondern eine Mechanik. Und genau hier setzt die forensische Erklärung an, die diesen Fall in den Akten verankert hat. Sie hat einen Namen, der wie ein Bild funktioniert. Docht-Effekt. Die Polizei sichert, was sich sichern lässt. Teppichstücke, Stoffreste, Teile von Schuhen, Zähne oder das, was von ihnen bleibt. Glasfragmente, Asche. Die Box geht an das FBI-Labor, adressiert an J. Edgar Hoover. Die Laborantwort ist kein literarisches Dokument. Sie spricht die Sprache von Proben und Reaktionen. Entscheidend ist, was fehlt. Beschleuniger. Und was naheliegt. Eine äußere Zündung, die die Kleidung erfasst hat, gefolgt von einem Brandverlauf, der über Stunden ohne großes Flammenbild arbeitet, weil Brennstoff kontinuierlich nachgeliefert wird, wenn Fett schmilzt und in Textilien zieht. Das FBI schreibt es für den Rahmen seiner Zeit und Mittel nüchtern auf. In einem menschlichen Körper ist genug Brennstoff enthalten, dass einmal entzündet eine weitgehende Zerstörung möglich ist, wenn die Bedingungen stimmen. Diese Bedingungen sind nicht geheimnisvoll, sondern häuslich. Eine Sitzgelegenheit, die wie ein Reservoir wirkt. Kleidung, die brennt und triefen kann. Ein Raum, der so wenig Luft bewegt, dass kleine Flammen weiterarbeiten dürfen. Und Stunden, in denen niemand klopft. Die Bewertung ist keine Poesie, sie ist Rechnung. Und sie fügt sich in das, was Brandermittler kennen. Dass Feuer nicht spektakulär sein muss, um viel zu leisten. Der Unterschied zu einem gewöhnlichen Wohnungsbrand liegt in der Richtung. Jener zieht nach oben, sucht den Sauerstoff, findet Vorhänge, Decken, den Schacht an der Wand. Dieser hier hält sich unten, knapp über dem Boden, folgt Fasern, die ihm Brennstoff schenken und bleibt lokal, weil er in seinem kleinen Kosmos genug zu tun hat. Ja, Svea, jetzt hast du ja gehört, was passiert ist. Es ist auch nicht so ganz von innen heraus spontan passiert, aber verbrannt ist die arme Frau Luisa trotzdem. Und viel übrig geblieben ist nicht von ihr. Wenn du jetzt dich mal in eine Rolle versetzt, du bist eine Ermittlerin, die an so einem Tatort ankommt und siehst das. Ein kleiner schwarzer Fleck am Boden und da steht einfach nur ein Fuß daneben. Was wäre so deine erste Reaktion? Was würdest du denken? Was scheint da passiert zu sein?
Also ich würde auf jeden Fall nicht davon ausgehen, dass diese Frau selbstverschuldet oder durch diesen kleinen Brandfleck gestorben ist, weil das schon sehr unrealistisch wirkt. Also die Geschichte an sich hört sich ja auch total banal an irgendwie. Ich hätte auch nicht gedacht, dass das mit dem Fettanteil so eine Riesenrolle spielt. Also wenn man das hört, macht das irgendwo auch schon Sinn. Aber man besteht ja zu 60-70% aus Wasser. Deswegen hätte ich das irgendwie echt nicht gedacht. Und als Ermittlerin wäre ich auf jeden Fall nicht mit dem Fall fertig gewesen, hätte gesagt, okay, das wird dann einfach ein Unfall gewesen sein, weil das könnte ich nicht glauben.
Ja, verstehe ich, ja. Gibt es ja verschiedene Fälle, wo Brände Menschen verschwinden lassen haben, wo dann die Frage mal ist, man muss auch zumindest irgendwie vielleicht damals so einen Goldzahn oder so eine Zahnfüllung finden, die dann über Zahnarztakten zugeordnet werden kann.
Aber die Wohnung hat nicht so gebrannt, dass es aufgefallen ist, das verstehe ich nicht. Also das muss doch eigentlich, bevor die Person komplett verbrannt ist, weil das dauert ja auch eine Sekunde. Also ist jetzt nicht so, als wäre das irgendwie eine Stichflamme und dann ist man weg.
Ja, aber wenn es dort ja diesen permanenten Fettnachschub hat, muss das Feuer sich dann nicht groß ausbreiten. Das heißt, es kann wirklich sehr konzentriert und sehr heiß einfach da in, sagen wir mal so, in Sitzhöhe vor sich hin schwelen. Und dann, wenn da wirklich dann so nur der Fuß über ist, dass dann quasi auch so ein bisschen nach unten wandert, dann aber nichts mehr zum Greifen kriegt irgendwann, ne? Weil dann natürlich dann der Hauptfettanteil wahrscheinlich dann so aus dem Oberkörper, Oberschenkel kommt, was alles dann auf dem Sitz ist. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie es funktioniert, aber das ist das jetzt, was ich so aus den, beim Recherchieren und Lesen so als Verständnis mitnehme. Das ist halt irgendwo da, wo die Fettkonzentration hoch ist, ist das Feuer klein, aber eben sehr konzentriert und heiß. Und hat gar keinen Grund, wegzugehen. Und wenn es dann irgendwann weggeht und neue, in Anführungsstrichen, Nahrungsquellen sucht, dann ist es wahrscheinlich schon so klein, dass es dann reicht, um nicht überzuspringen. Das ist ja auch dann dieses, was die Vermieterin meinte am Anfang, dass die Klinke immer noch heiß war oder dass Schubladen heiß waren oder Plastik so angeschmolzen ist. Ne? Es ist nicht verbrannt, es war also sehr viel Hitze. Das heißt, vielleicht war dann auch durch so einen Brand auch jetzt nicht unbedingt eine große Rauchentwicklung da und auch kein, okay, Gestank wahrscheinlich schon sehr, aber das vielleicht wirklich nicht so zwingend auffällt, wenn sie wirklich so Türen und Fenster zu hat, dass es nicht so richtig rauszieht. Also ich glaube, wenn alle Umstände stimmen, könnte es schon sehr fies sein, dass man da das gar nicht mitbekommt. Ja.
Also da gibt es ja bestimmt auch Bilder irgendwo im Internet zu, wie die Wohnung aufgebaut war, oder? Also zumindest Zeichnung. Weil das kann ich mir echt gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt.
Da habe ich natürlich nichts gefunden. Es gibt Bilder. Wenn ihr die Folge heute hört, habt ihr auf Instagram zumindest ein Bild von Mary gesehen. Ein Bild von ihrem Seitenprofil. Ne? Sie sieht aus wie eine sehr nette, freundliche, ältere Dame.
Und die anderen Bilder sind dann eher Tatortfotos. Also man sieht irgendwie diesen schwarzen Sessel und den Fuß oder den Rußfleck. Ist nichts, was man teilen will. Deswegen haben wir es jetzt nicht mit hochgeladen als Bild. Aber ja, also komplett die Wohnung nachvollziehen könnte ich jetzt nicht. Nur so die Situation, wie der Stuhl steht. Da sieht es eigentlich relativ eng drauf aus, aber ja, man kann es natürlich daraus, kann ich jetzt nicht ableiten, wie die Wohnung genau geschnitten oder gebaut war, leider. Aber
also meinst du, ich kann mich davor nicht schützen, falls ich doch eine Angst davor entwickeln könnte?
Meinst du, wenn du eine noch größere Wohnung kaufst?
Eine noch größere und immer Fenster aufhaben, damit auch dann die gesamte Wohnung brennt.
Ja.
Und nicht nur ich.
Beziehungsweise jetzt gibt es ja, jetzt hier im Wohnzimmer natürlich nicht, aber so im Flur und im Schlafzimmer gibt es ja dann auch Rauchmelder. Ich weiß jetzt nicht, ob der in dem Fall ausgeschlagen wäre, aber ich vermute mal, damals in den USA war es natürlich keine Pflicht, wie wir sie jetzt hier haben mit unseren Rauchmeldern in Flur und Schlafzimmern. Deswegen, ja, ich glaube, wenn du Fenster auflässt, nicht rauchend einschläfst und einen Rauchmelder hast, dann hast du vielleicht noch eine Chance, nicht zum Pantoffel zu werden.
Okay,
sagen wir, nicht nur einen Pantoffel zurückzulassen.
Gut.
Gehen wir mal zurück in die Story hinein, denn wir haben es ja schon angedeutet, es gibt den Docht-Effekt, aber es gibt natürlich auch den Mythos der SHC, die Spontaneous Human Combustion oder auf Deutsch die spontane menschliche Selbstentzündung. Und darum wird es jetzt erstmal gehen. Spontane menschliche Selbstentzündung. Ein Satz wie eine Schlagzeile, seit dem 18. Jahrhundert bereit, Mythen zu sammeln. Er hat zwei Bedeutungen. Eine historische, in der in Sammlungen, Traktaten, sogar Romanen als warnendes oder erregendes Motiv auftaucht. Und eine populäre, in der er die Lücke füllt zwischen einem Ereignis, das gegen Intuition ist, und einer Ursache, die nicht ins Auge springt. Das Wort spontan trägt hier besonders viel, vielleicht zu viel. Es suggeriert, dass innen etwas beginnt, das außen keine Hilfe brauchte. Forensische Literatur ist an dieser Stelle misstrauisch. In einer Mehrheit der Fälle, die unter SHC laufen, finden sich im Nachhinein plausible externe Zündquellen. Kerzen, Öfen, Zigaretten, Heizgeräte. Was dann folgt, ist keine Magie, sondern eine Abfolge aus Glimmen, Schwelbrand, Tropfen, Saugung, stetiger Oxidation. Dinge, die in Kombination eindrucksvoll sind, aber spontan nur im rhetorischen Sinne. Natürlich gibt es Fälle, in denen Details im Schatten bleiben. Niemand sah den Anfang, niemand hörte das Knacken, niemand weiß, ob ein Ärmel zuerst brannte oder der Schoß. Aber Unwissen über Minuten ist kein Freibrief für das Wort unerklärlich. Es ist ein Hinweis darauf, dass Wohnungsbrände nicht wie Bühnenstücke ablaufen, in denen jede Szene eine Nummer hat. Historische Sammlungen überhöhen gern das, was in den Akten nüchterner klingt. Das ist verständlich, denn Geschichten gedeihen, wo Überraschung sitzt. Aber wer Reza erklären will, muss das Wort spontan wieder in seine Bestandteile zerlegen und schauen, was wirklich drin ist. Ein Start, der sich versteckt, ein Verlauf, der unscheinbar bleibt und ein Ergebnis, das groß aussieht. Der Docht-Effekt erklärt, warum es klein aussehen kann und dennoch groß wirkt. Das Bild kennt jeder. Eine Kerze. Unten Wachs, oben eine Flamme. Klein, konstant. Die Flamme ist nicht dort, wo der Brennstoff liegt, sie ist dort, wo er, fein verteilt, verbrennen kann. Der Docht bringt, was unten fest ist, nach oben in die Reaktionszone. Übertragen heißt das, wenn Kleidung und Polster einmal brennen und Körperfett unter der Hitze flüssig wird, können textile Strukturen wie ein Docht wirken. Fett sickert hinein, breitet sich in Fasern aus, verdampft an der Oberfläche der Glutzone und hält eine kleine, beharrliche Flamme in Gang. Diese Flamme ist selten hoch. Sie frisst keine Vorhänge, sie sucht nicht die Decke. Aber sie arbeitet ständig. Stundenlang, wenn niemand sie stört. Dabei entsteht eine lokale Wärmebilanz, die in unmittelbarer Nähe genug Energie bereitstellt, um Gewebe weitgehend zu verbrennen und Knochen zu schwächen, zu kalzinieren, zu fragmentieren. Weiter weg, dort, wo die Luft zirkuliert und Oberflächen nicht einsaugen, bleibt die Wirkung erstaunlich milde. Kunststoffe verformen sich, ohne zu brennen. Farbe vergilbt, der Raum erzählt mehr von Wärme als von Flammen. In kontrollierten Versuchen, in der forensischen Literatur vielfach dokumentiert, hat man diesen Effekt mit tierischem Gewebe nachgestellt, weil es sich in Zusammensetzung und Verhalten dem menschlichen ähnlich verhält. Das Muster ist wiederkehrend. Ein kurzer externer Zündimpuls reicht, um einen Dochtprozess zu etablieren. Danach trägt sich das System aus Brennstoffnachschub und Glut selbst. Die Flamme wirkt klein, die Arbeit ist groß, das Ergebnis verstört die Intuition. Gerade wenn man Feuer für ein Ding hält, das ohne Höhe nicht kann. Wichtig ist, was diese Erklärung nicht behauptet. Sie sagt nicht, Feuer beginnt in uns. Sie sagt, unter bestimmten Bedingungen kann ein Feuer an uns bleiben, sich mit dem kombinieren, was wir tragen und worauf wir sitzen und dort eine Zone schaffen, in der Zeit der eigentliche Brennstoff ist. Es ist eine Erklärung, die unromantisch klingt und gerade deshalb trägt. Denn sie respektiert, was an solchen Fällen verletzlich ist. Dass sie mit banalen Zündquellen beginnen und mit großen Ergebnissen enden. Ohne Portal, ohne Wunder, ohne dass man Menschen zu Figuren in einer übernatürlichen Szenerie macht. Wenn Fälle wie der von Mary Reza in Sammlungen auftauchen, sehen sie auf den ersten Blick höchst unterschiedlich aus. Andere Städte, andere Jahrzehnte, andere Möbel, andere Berichte. Beim zweiten Blick wiederholen sich Muster. Nicht, weil man sie sucht, sondern weil sie sich schlecht verbergen. Das ist erstens das Alleinsein. Ein Brand, der klein beginnt und lange braucht, fällt dort am längsten nicht auf, wo niemand zufällig vorbeikommt. Niemand lüftet, niemand merkt, dass die Luft anders riecht, niemand tippt mit dem Fuß gegen den Teppich und wundert sich über Wärme, die nicht in den Morgen passt. Zweitens, Rauchen. Eine Zigarette ist keine Fackel, aber sie ist zuverlässig. Ihre Glut trägt genug Energie, um ein trockenes Gewebe anzufassen und sie hat Geduld. Wenn sie aus der Hand fällt, landet sie nicht auf einem Schild, hier kein Brand, logisch. Sie landet auf einem Ärmel, im Schoß, in einer Falte. Besonders fatal wird es, wenn Sedativa oder Alkohol die Reaktionsfähigkeit senken. Man spürt Hitze später, man schläft tiefer. Ein Ärmel, der kurz glimmt, ist kein Wecker. Drittens, Textilien und Polster. Die frühen 50er Jahre bringen Kunstfasermischungen in den Alltag. Dazu kommen Polstermaterialien, die unabhängig von der exakten Füllung eines gemeinsam haben. Sie speichern. Luft, Fett, Glut. Der Sessel ist ein Reservoir. Das gilt auch für Teppiche. Wer einmal eine kleine, hartnäckige Glut mit dem Fuß ausgetreten hat, weiß, wie sehr Fasern so tun, als würden sie helfen, während sie in Wahrheit nur die Flamme nach unten tragen. Viertens, Luftbewegung. Ein Fenster, das einen Spalt offen steht, kann ein kleines Feuer groß machen. Ein Raum, der fast dicht ist, kann es klein halten. Klein im Bild, aber groß in der Leistung. Der Dochteffekt arbeitet am Boden. Er braucht keinen Zug, er braucht Ruhe. Das widerspricht unserer Intuition von Feuer gleich Sauerstoffhunger. Aber die Bilanz ist eine andere. Langsam, stetig, nah am Brennstoff. Diese Muster erklären, warum Fälle einander ähneln, ohne gleich zu sein. Ebenso wichtig sind die Fehlannahmen, die sich hartnäckig halten. Allen voran der Schädelmythos. Dass Schädel in Wohnungsbränden schrumpfen, klingt dramatisch, funktioniert aber materialkundlich schlecht. Hohe Hitze, lange Dauer. Weichgewebe verschwindet, Fett verbrennt, der Schädel verliert die weiche Stütze. Trocknet aus, reißt, fragmentiert. Bruchkanten und einzelne rundlich wirkende Reste können optisch kleiner wirken, als sie sind. Dazu kommt, dass Brände, in denen die Flammenhöhe gering und die Dauer hoch ist, Knochen kalzinieren können. Sie werden kreideartig, spröde, leichter zu zerbrechen. Aus klein wird so oft zerstört. Eine zweite Fehlannahme ist die selektive Hitze. Zeitungen lieben Sätze wie »Die Zeitung neben dem Sessel war unversehrt«. Dahinter steht meist kein Wunder, sondern Physik. Wärme stratifiziert. In einem Raum, in dem eine kleine Flamme unten lange arbeitet, bleiben höhere Lagen kühl genug, dass Papier zwar warm wird, aber nicht zur Zündtemperatur kommt. Zugleich verformen sich niedrig montierte Kunststoffe, weil sie näher an der Quelle sind. Das Bild wirkt paradox, das Verhalten ist logisch. Drittens, das warme, aber nicht heiße Metall. Ein Türknauf, der warm ist, ist kein Thermometer. Er sagt, hier war über längere Zeit eine moderate Wärmelast in Türnähe. Er sagt nicht, hier stand ein Großbrand. Die Erinnerung an warm ist wertvoll, weil sie auf einen Zeitraum hinweist, aber sie belegt nichts, was über das Lokale hinausgeht. Viertens, die Erwartung an Ruß. Wir verbinden Brände mit schwarzem Film auf allem. Ein langsam, dochtartig geführter Brand produziert weniger sichtbare Rußablagerungen in der Höhe, weil die Flamme klein bleibt und die Luftbewegung minimal ist. Die Gerüche, Kunststoff, Fett, bleiben dagegen intensiv. Auch das verstört die Intuition. Starke Geruchswahrnehmung bei optisch mildem Raum. Die Summe dieser Punkte ist keine Reduktion, sie ist das Gegenteil. Sie nimmt die Besonderheiten ernst, indem sie sie erklärt, statt sie zu verzaubern. Wer über Jahrzehnte Blick in Akten, Lehrbücher, Fallberichte hat, erkennt ein Bild, das mit dem von Mary Reeser kompatibel ist. Es ist kein Einzelfall im physikalischen Sinne, auch wenn die historischen Details andere sind. Einige Fälle zeigen ein identisches Layout. Sitzmöbel ans Brandherd, extreme Zerstörung in Körpernähe, verhältnismäßig milde Raumwirkung. Andere spielen im Schlafzimmer, in der Nähe eines Betts, wieder andere in Küchen, deren kleine Quellen, Gasflamme, Ofen, Heizkörper als Zündimpulse bereitliegen. Forensische Teams arbeiten solche Fälle rückwärts. Brandzeiger, Tiefenwirkung im Bodenbelag, Aschestruktur, Ränder, Materialverhalten in der Umgebung. Wichtig ist, was wiederkehrend ist. Wir hatten es ja schon ein paar Mal erwähnt, der Brennstoffnachschub aus Textil und Fett, Flammenhöhen, die eher klein sind, und Brandzeiten im Bereich von Stunden sowie das Fehlen von schnell laufenden Flammenfronten, wie sie bei Beschleunigern zu erwarten wären. Ein zweites Standbein sind Labor- und Feldversuche. Tierische Gewebe dienen als Analog für menschliches, nicht weil man Gleichheit behauptet, sondern weil Aufbau und Verhalten hinreichend ähnlich sind, um Muster zu testen. In diesen Versuchen genügt ein kurzer externer Impuls, um einen autarken Dochtprozess zu etablieren. Die Beobachtung wiederholt sich. Moderate Flamme, anhaltende Wärmefreisetzung, weitgehende Zerstörung in unmittelbarer Nähe, begrenzte Raumwirkung. Solche Ergebnisse sind keine Tricks, sie sind Rekonstruktionen. Sie belegen nicht, dass immer alles so war, aber dass es so sein kann, ohne exotische Annahmen. Damit nehmen sie der Spontanität die Ausrede und sie geben Ermittlern einen Katalog. Wenn sie dieses Muster sehen, suchen sie jene Zündquelle. Wenn sie jene Textilien finden, erwarten sie diese Tiefenwirkung im Teppich. Reeser ist in diesem Katalog kein Fremdkörper. Ein Blick in die Akten zeigt, dass dieses Muster nicht singulär ist. 1966 in Cowdersport, Pennsylvania. John Irving Bentley, ein alter Landarzt, wird nahezu vollständig verbrannt aufgefunden. Übrig bleibt ein Unterschenkel im Hausschuh, nebenan ein ausgeglühter Dielenbereich. Ansonsten erstaunlich wenig Raumwirkung. 1980 in Abbeville, Wales. Henry Thomas sitzt im Sessel, Kopf- und Rumpfbereich weitgehend zerstört, Unterschenkel erhalten. Der Sitz selbst stark betroffen. Die Polizei ordnet das klar dem Dochteffekt zu. 1970 in Dublin bei Margaret Hogan sind Plastikblumen verflüssigt und ein Fernseher in mehreren Metern Entfernung verformt, während der Raum nicht als Zimmerbrand gelesen werden kann. Auch hier große Wärmemenge am Körper, geringe vertikale Ausbreitung. 2010 in Galway kommt der Corona bei Michael Faraday, sehr umstritten, sogar zum Etikett Spontaneous Human Combustion. Die Spurenlage bleibt dennoch die eines bodennahen, langdauernden Feuers mit Brennstoffnachschub aus Kleidung und Körperfett. Lehrreich sind auch die Fälle, in denen frühe Eindrücke später relativiert werden. 1982 in London wird bei John Seffin zunächst von Flammen aus dem Mund erzählt. Die forensische Nachsichtung spricht dagegen. Kleidung hat gebrannt, die Mundschleimhaut zeigt keine entsprechenden Schäden. Solche Beispiele erinnern daran, dass Zeugenwahrnehmung im Brandkontext tückisch sein kann. Hitze, Rauch, Schock und Sekunden, in denen man das Geschehene in Worte presst, die stärker sind als die Spuren. Zusammengelesen ergeben diese Fälle keinen Mythos, sondern einen Katalog. Es gibt Geschichten, die scheinen für Druckerschwärze gebaut. Mary Reesers Fall hat das, was Zeitungssprache liebt. Ein prägnanter Ort, ein starkes Bild, Ein Widerspruch gegen Erwartungen und ein Wort, das nach Geheimnis klingt. Spontane Selbstentzündung ist eine Formel. Sie erklärt nichts. Sie benennt eine Lücke so, dass sie wie eine Lösung wirkt. Das ist kein Vorwurf an die ersten Reporter. Sie haben beschrieben, was sie sahen und gestaunt, wo Staunen angebracht war. Die Vorwürfe treffen nur uns, wenn wir das Staunen zu einer Erklärung umdeuten. In populären Formaten, Doku-Reihen, True-Crime-Sammelbänden, Sachbuchmagazinen, wird die Anomalie oft größer erzählt als der Kontext. Der kleine, lange Brand verschwindet zugunsten eines plötzlich. Die nüchternen Sätze des Labors weichen einem Erzählsog, der nach Wundern riecht. Und doch ist eine zweite Strömung da. Die forensische, die sich an die Konsistenz hält. An Akten, an vergleichbare Fälle, an Experimente. Beide Strömungen reden manchmal aneinander vorbei. Die eine fragt, warum ist sonst nichts verbrannt? Die andere antwortet, weil es nach oben zu kalt war und nach unten zu warm. Das ist unspektakulär, aber tragfähig. Es hilft sich klarzumachen, was Popkultur kann und was sie nicht kann. Sie kann Aufmerksamkeit schaffen, Bilder verankern, ein Thema in die Breite tragen. Sie kann nicht die Arbeit der Zuweisung ersetzen. Welches Detail gehört in die Schublade Kern, welches in Zufall, welches in Fehler der Erinnerung? In Reasers Fall bleibt nach dieser Zuweisung sehr wenig übrig, das nach Übernatürlichkeit verlangt. Und sehr viel, das nach Vorsicht verlangt. Mit Glut, mit Sedierung, mit Textilien, die Weichversprechen und Sprengstoff bedeuten. Seit dem 19. Jahrhundert liefert die Kultur die starken Bilder dazu. Bei Charles Dickens geht in Bleak House der Lumpenhändler Crook spontan in Flammen auf. Ein Romanmoment, der sich tiefer eingeprägt hat als jede Gerichtsakte. Später machen Film und Fernsehen daraus entweder Metapher oder Mysterium. In Komödien wird SRC zum Running Gag, zum Beispiel bei Spinal Tap. In Satire zum überdrehten Erklärstück, wie bei South Park. In Mystery-Serien zur Superkraft oder zur perfiden Brandstiftung. Selbst moderne Anime nehmen das Motiv als Weltbaustein auf. Menschen, die wie von innen Feuer fangen. All diese Varianten haben eines gemeinsam. Sie verstärken das plötzlich und schwächen das stundenlang. Man behält den Knalleffekt und nicht die Geduld des Feuers. Daneben gibt es die ruhigeren Gegenbilder, Dokus und Forensikformate, die den Docht-Effekt zeigen. Kleine Flamme, großer Brennstoffvorrat, wenig Luftzug, lange Dauer. Solche Rekonstruktionen sind weniger zitierfähig als ein Wunder, aber sie erklären, warum verformte Kunststoffe neben unversehrtem Papier stehen können und wieso ein Zimmer warm wirkt, ohne als Zimmerbrand gelesen zu werden. Medien können also beides. Sie können Legenden mit Tempo füttern oder sie können, wenn sie atmen dürfen, das Langsame sichtbar machen. Für Reza heißt das, die starke Story bleibt, nur rückt ihr Schwerpunkt. Nicht Feuer aus dem Nichts, sondern ein banaler Funke im falschen Gefüge. Und ein Bild, das die Popkultur zu einer Ikone gemacht hat, obwohl die Physik längst eine leise, belastbare Antwort parat hält. Es bleibt weniger offen, als die Legende verspricht, und mehr, als man gerne hätte. Wir wissen nicht, wann genau der erste Funke die Kleidung erreichte. Wir kennen nicht die exakte Branddauer. Wir können die Mikroluftströme im Zimmer nicht rekonstruieren, die entschieden, ob eine Flamme hier einen Zentimeter weiter kroch und dort nicht. Wir können für Material nur auf Typisches schließen, nicht auf jedes Detail, das in einem Polster damals verbaut war. Aber wir haben eine Spur. Keine Beschleuniger, eine glaubhafte Zündquelle, ein Brandverlauf, der zur Dochtbedingung passt und eine Umgebung, die sich so verhält, wie sich verhalten müsste, wenn das stimmt. In vielen Ermittlungen nennt man das eine ausreichende Erklärung. Sie verlangt kein Wunder, sondern Zeit. Die großen Wörter spontan, aus sich heraus, sind verführerisch. Sie lösen die Spannung in einem Satz. Die nüchternere Sprache braucht mehr Luft. Unter bestimmten Bedingungen mit bekannter Zündquelle über lange Dauer. Sie löst weniger, aber sie erklärt. Und Erklärung ist das, was von einer Geschichte übrig bleiben sollte, wenn man sie aus dem Mythos entlässt. Ja, das war die tragische Geschichte von Mary Reza. Das heißt, zu deiner Beruhigung kann man jetzt ja schon mal sagen, du kannst nicht random von innen heraus in Flammen aufgehen. Du kannst aber unter bestimmten Bedingungen sehr schlechte oder beziehungsweise sehr gute Voraussetzungen schaffen, dass du trotzdem ja, deinen bevorzugten Verbrennungstod gegenüber dem Ertrinken erleiden könntest. Hoffen wir mal, es passiert nicht.
Nein.
Aber da wir jetzt ja gerade so ein bisschen locker darüber reden und auch vorhin schon ein bisschen lockerer darüber gesprochen haben, was denkst du in so einem Fall, der skurril wirkt, also der natürlich mit allem, was man weiß, relativ gut aufgeklärt werden kann oder konnte, aber trotzdem eine sehr skurrile Story irgendwie bietet. So, ist es da okay, so eine Sensation, so einen Mythos, eine Legende draus zu machen? Oder würdest du sagen, ist dann doch besser, das eben nüchterner zu betrachten?
Also ich kann da ja nur von meiner persönlichen Meinung sprechen. Und ich glaube generell, also vor allem in der Thematik True Crime oder wenn man über Todesfälle oder Verletzungen spricht, dass man da natürlich eine gewisse Neutralität bewahren muss, um auch nicht irgendwas zu implementieren. So. Also du kannst ja nicht irgendwie da Emotionen zupacken, die potenziell gar nicht so stattgefunden haben. Das ist gegenüber den Angehörigen und auch dem Opfer. Also ich finde es schon mal wichtig, dass man da von keiner potenziellen Selbstverschuldung spricht, weil das natürlich jetzt auch konkret in diesem Fall sehr zufällig passieren kann. Und ich glaube, immer wenn man über solche Fälle spricht, übergeht man ein bisschen die Sensibilität für Angehörige, die man normalerweise aufbringen würde, wenn man diese Person kennen würde. Also ich finde es, ja, ich glaube, ich finde es in Ordnung, aber es ist trotz dessen, muss man sich im Hinterkopf behalten, dass da halt Menschen hinterstehen, bei denen vielleicht auch noch Fragezeichen im Kopf sind, wieso das wirklich passieren kann. Und wir können da ganz nüchtern drüber philosophieren, was sowas auslösen kann, aber wir können natürlich nicht nachempfinden, was in dem genauen Umfeld da passiert ist dann.
Das stimmt. Glaubst du, es gibt einen Zeithorizont, an dem es okay wird, dass sowas, ein Todesfall, ist aber wirklich ganz stumpf gesagt, lustig zu finden? Also nicht, dass es jetzt sonderlich lustig wäre bei Mary Reeser, aber ich meine zum Beispiel, es gibt ja wirklich, wenn man bei Wikipedia zum Beispiel, da gibt es eine Liste von skurrilen Todesfällen zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es dann so von vor tausenden Jahren irgendwie, ich glaube, ein chinesischer Dichter, der betrunken war, kniet sich an einen Fluss und sieht da die Spiegelung des Mondes und findet die so schön, dass er den Mond umarmen möchte und ertrinkt dann, weil er da reinfällt bei dem Versuch. Oder eben es gibt ein Denkmal von ihm und der Bart ist ausgestellt. Ein Mann von einer, ich weiß nicht, ob es österreichischen oder deutschen Stadt war, der auch so vor 500, 600 Jahren lebte. Der hatte so einen, ich glaube, 2 Meter langen Bart.
Ja.
Und er hat immer in seinem Mantel getragen. Er hat immer so aufgerollt und in die Tasche gesteckt. Da gibt es skurrile Bilder von. Und er hat irgendwann mal seinen Bart nicht aufgerollt und eingesteckt und ist über seinen Bart gestolpert und hat sich dabei das Genick gebrochen.
Oh nein.
Und dieser Bart ist tatsächlich ausgestellt in der Stadt, so als städtische Reliquie. Ich weiß gerade nicht, wie diese Stadt heißt, welche Stadt das ist. Aber wenn ihr das zu Hause mal nachschauen wollt, googelt einfach mal nach, weiß ich, 2 Meter langen Bart stolpern, irgendwie sowas, da müsste man das eigentlich relativ schnell finden. Und das ist jetzt, wie gesagt, das sind dann irgendwie teilweise bei dem chinesischen Autoren sind es ja, ich glaube, über 2000 Jahre, die es her ist. Und bei dem Bartmann sind es irgendwie 500, 600 Jahre. Und jetzt sind das so skurrile Anekdötchen irgendwie. Und wir nehmen es mal an, dass das jetzt nicht nur Legenden sind, sondern tatsächlich passiert ist so. Also ist es dann irgendwann okay, das lustig zu finden?
Also ich glaube, das muss nicht unbedingt mit Zeit zusammenhängen. Ich fände es total problematisch, wenn du zu halt seiner besten Freundin gegangen wärst und das gesagt hättest, aber da das ja gar nicht mehr möglich ist, auf die Zeit bezogen. Obwohl, vielleicht spielt die Zeit dann doch eine Rolle, ja. Doch, ich würde sagen, wahrscheinlich, keine Ahnung, ich kann keine genaue Zahl nennen. Im besten Falle natürlich kann man erst drüber lachen, wenn alle Angehörigen und die Person obviously halt tot sind und das nicht mehr mitbekommen können. Aber ich glaube, dass man auch, wenn man selber sowas in seinem Umfeld erlebt, was ich zum Glück von mir selbst nicht behaupten kann, dass man wahrscheinlich echt sich relativ wenig dafür interessiert, ob andere Leute das lustig finden oder nicht. Von daher finde ich es ethisch gesehen, glaube ich, gar nicht so schlimm. Mhm. Also es könnte ja jetzt auch irgendwas passieren in, weiß ich nicht, Südbayern, was irgendwie lustig ist. So. Und wir würden trotzdem irgendwie kurz einmal drüber schmunzeln dürfen, denke ich mal. Also Tod ist ja ein sehr sensibles Thema. Und es ist auch was sehr Privates, vor allem für die Angehörigen vielleicht. Aber da man ja gar keinen Bezug dazu hat, solange man jetzt nicht irgendwie in jeglichen großen Zeitungen einen Artikel darüber veröffentlicht, als einzelne Person, vielleicht das, glaube ich, ist das ethisch schon passabel.
Ja.
Makaber, aber passabel vielleicht. Was man aber ganz klar nochmal ganz kurz einräumen muss, ist natürlich, dass ich jetzt oder dass wir ja nur von Fällen sprechen, jetzt in dieser Diskussion, die ohne eine andere Person irgendwie stattgefunden haben, also jetzt keine Morde oder so. Also ich glaube, darüber zu lachen, ist mehr als unsensibel, wenn es halt, wie gesagt, ich würde nie von einer Selbstverschuldung sprechen. Ich glaube, man darf nie von einer Selbstverschuldung sprechen, weil selbst dieser Mann, der irgendwie den Mond umarmen wollte, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber so, ja, das würde ich mir nicht anmaßen, aber genau, das wollte ich noch ganz kurz einmal einräumen. Aber der Tod gehört halt auch irgendwo dazu, ne? Also, ne, blöd gesagt, kann uns allen was total Blödes passieren. Ich glaube, wir beiden werden schlechtes Karma kassieren. Nach dieser Folge und vielleicht beide auf dem Klo umfallen oder so.
Ja, aber naja, wo du gerade noch meinst mit dem Fremdverschulden, das ist auch interessant, wenn wir nochmal auf unsere Mayhem-Folge zurückgehen. Da ist ja dann der Mord an Euronymous. Ist natürlich auch heute noch ein Thema in der Szene und bei vielen, also gibt es bei YouTube tausende Videos wahrscheinlich von, die dann so vergleichen, Gitarrenriffs von Vaak Vikernes und von Euronymous oder generell so Interviews und sowas. Also das ist dann eigentlich, geht es um musikalisches Können und nicht um, wer ist cooler oder sowas, sondern einfach mal so vergleichen, was haben die so gemacht. Aber darunter hast du natürlich dann immer, ja, auch immer sehr abschätzige Kommentare gegenüber dann einem Menschen, der umgebracht wurde. Und der Mensch, der ihn umbracht, hat dann wirklich so eine Fangemeinde, die ihn dafür auch noch feiert. Ne? Also das ist dann schon wieder dann, deswegen glaube ich auch, wenn es jetzt nicht selbstverschuldet ist und ja, wenn Euronymous auch einfach von sich aus innen heraus verbrannt wäre, ich glaube, das würde ein bisschen normaler kommentiert werden, dass er, also sein Ableben, ne? So wie bei Mary Reza eben auch, dann wäre es, weiß nicht, auch so Legendenbildung passiert. Ne? Jetzt natürlich auch in dem Falle, aber ja, da hast du ja dann trotzdem wieder dann Verehrung von einem Mörder und aber auch gleichzeitig aber auch, ja, es ist dann ja auch respektlos gegenüber den Angehörigen, die es ja zweifelsohne noch gibt. Ich meine, der Tod war dann Anfang der 90er und ich glaube, er hatte Geschwister oder eine Schwester und natürlich auch Eltern. Und wenn die werden jetzt nicht solche YouTube-Videos gucken, aber wenn dann siehst, dass dann wie viele Leute dann den Vaak Vikernes für sowas feiern, das ist natürlich dann ja irgendwie auch ein bisschen pietätlos. Was man aber richtig gut feiern kann, sind Snacks FM.
Wow.
Ja, jetzt haben wir so viel gesprochen. Normalerweise reden wir gar nicht so viel.
Braucht ihr auch die Snacks?
Ja, vor den Snacks reden wir gar nicht so viel, aber kau ich ja, voll blöd.
Also du isst wirklich was. Erstens, ein Pantoffel blieb stehen. Das Bild, das alle irritiert. Bei Reza blieb ein Fuß im Hausschuh erhalten, während Sessel und Rumpf fast vollständig verbrannten. Typisch für einen bodennahen, langsam arbeitenden Docht-Effekt.
Zweitens, das FBI setzte auf Physik, nicht auf Wunder. Im Labor findet sich kein Hinweis auf Brandbeschleuniger. Die Ermittler hielten eine Zigarettenglut plus Docht-Effekt für die plausibelste Kette. Klein in der Flamme, groß im Ergebnis.
Drittens. Plastik schmolz, Papier blieb, Hitze ist nicht gerecht. Unten konzentriert sich die Wärme und verformt Kunststoffe. Oben bleibt's kühler, Papier vergilbt höchstens. Ein paradoxes Bild, das genau zur Physik passt.
Viertens. Der Teetassenschädel ist ein Mythos. Forensisch schrumpften Schädel nicht zu Miniaturen. Wahrscheinlicher sind Kalzinierung und Fragmentation, die Reste kleiner wirken lassen, als sie waren.
Fünftens. Reza war kein Solitär. Das Muster kehrt wieder. Vom Landarzt John Bentley bis zu Henry Thomas zeigen Vergleichsfälle dasselbe Layout. Sitzmöbel als Brennstoff, fettiger Teppichrand, geringe Raumwirkung. Spontan braucht keine Magie.
Es ist verlockend, die Lücke zwischen Asche und unversehrter Wand mit einem großen Wort zu füllen. Das macht die Welt wieder symmetrisch. Wenn etwas Ungewöhnliches geschieht, dann, weil ein ungewöhnliches Prinzip wirkt. Aber die meisten Dinge, die uns erschrecken, sind ungewöhnliche Kombinationen gewöhnlicher Ursachen. Ein Körper, der sitzt, ein Sessel, der speichert. Eine Zigarette, die Geduld hat. Ein Raum, der still ist. Die Legende sagt, das Feuer beginne in uns. Die Akten sagen, es begann an uns und bleibt dort. Das ist weniger tröstlich als ein Wunder und zugleich tröstlicher. Es gibt etwas, das man tun kann. Man kann Glut ernst nehmen. Man kann auf Textilien achten. Man kann die Nacht ohne Zigarette verbringen, wenn man schläfrig ist. Manchmal sind es diese unspektakulären Sätze, die Geschichten wieder in Menschen zurückverwandeln. Mary Reaser verschwindet so nicht in einer Vitrine mit großen Worten. Sie bleibt eine Person in einer Stadt, in einem Sommer, in einem Sessel. Und das Rätsel, das bleibt, ist kein Portal. Es ist die Frage, wie wir über Dinge sprechen, die gegen Intuition gehen. Mit Staunen, ja. Aber auch mit der Geduld, die Physik auszuhalten. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt wachsam.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So,